Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 21 und 22 der 30. Sure, der Sure Rum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العلي
Und nun zur Übersetzung der Verse. Auch in ihnen wird auf einige der zahllosen Zeichen für die göttliche Allmacht und Weisheit hingewiesen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen eurer Art für euch erschuf, auf dass ihr an ihrer Seite zur Ruhe findet. Und Liebe und Freundlichkeit gab er euch füreinander. In all dem sind Zeichen für die Nachdenkenden. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde und die Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Alles Zeichen für die Erkennenden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022, gleich dem 14. März 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran warnt EU vor übereilten politischen Maßnahmen, um Randalierer und Terroristen zu ermutigen. Iran bereit, zur Wiederherstellung der Energiesicherheit in Europa beizutragen. Russlands Gesandter kritisiert Kanadas Sanktionen gegen Press TV als Zeichen westlichen Autoritarismus. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran warnt EU vor übereilten politischen Maßnahmen, um Randalierer und Terroristen zu ermutigen. Iran hat die Europäische Union davor gewarnt, übereilte politische Maßnahmen zu ergreifen, nachdem der Block nach den jüngsten vom Ausland unterstützten Unruhen mit restriktiven Maßnahmen gegen Teheran gedroht hatte. Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, wenn die Europäische Union versucht, voreilige politische Maßnahmen zu ergreifen, die auf unbegründeten Anschuldigungen beruhen und um Randalierer und Terroristen zu ermutigen, die das Leben und Vermögen des iranischen Volkes zum Ziel genommen haben, sollte sie wissen, dass wir Gegenmaßnahmen ergreifen werden. Amir Abdollahian machte die Bemerkungen in einem Telefonat mit dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell. In mehreren iranischen Städten brachen Unruhen aus, nachdem eine junge Frau im Krankenhaus starb, nachdem sie von der Polizei festgenommen worden war. Eine gründliche Untersuchung ist im Gange, um die genaue Todesursache von Mahsa Amini zu ermitteln. Amir Abdollahian unterschied zwischen den Menschen, die ihre Forderungen friedlich verfolgen, und den Anarchisten, die öffentliche Grundstücke, Krankenwagen, Banken und öffentliche Einrichtungen in Brand setzen, die Menschen und Strafverfolgungsbeamten mit Schusswaffen und kalten Waffen angreifen oder auf terroristische Aktionen zurückgreifen. Die Äußerungen kamen, nachdem Borrell gewarnt hatte, dass die EU nach Aminis Tod alle ihr zur Verfügung stehenden Optionen in Betracht ziehen würde und die iranischen Sicherheitskräfte beschuldigte, gegen Demonstranten vorzugehen. Amir Abdollahian versicherte unterdessen, dass das Land Aminis Fall gemäß den innerstaatlichen Gesetzen der Islamischen Republik ernsthaft verfolgen werde. Borrell seinerseits räumte ein, dass es einen Unterschied zwischen Unruhen und Terrorismus und friedlichen Demonstrationen gebe, und sagte, wir wollen nicht, dass die Beziehungen der Europäischen Union zur Islamischen Republik trübt werden. Die beiden Amtsträger erörterten auch die Frage der laufenden Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen die Islamische Republik und zeigten sich zufrieden mit dem Fortschritt der Gespräche. Iran bereit, zur Wiederherstellung der Energiesicherheit in Europa beizutragen. Der stellvertretende iranische Außenminister hob die Gefahren hervor, denen die Energiesicherheit in Europa inmitten des russischen Krieges in der Ukraine ausgesetzt ist, und sagte, Teheran sei zusammen mit anderen Energieversorgern bereit, seine tatsächlichen und potenziellen Kapazitäten zu teilen, um zur Wiederherstellung der Sicherheit auf dem Energiemarkt beizutragen. Ali Boredikani äußerte sich am Mittwoch bei einem Treffen mit einer Gruppe von Geschäftsleuten und Managern ungarischer Unternehmen in Budapest. Er fügte hinzu, dass die Fortsetzung des Krieges in Europa die Energiesicherheit in diesem Teil der Welt gefährdet habe. Es wurde viele Jahre lang angenommen, dass Länder wie Iran die Kosten für Sanktionen tragen sollten. Aber jetzt haben die Europäer erkannt, dass auch die Verhängung von Sanktionen einen Preis hat, sagte Boredikani, der Chefunterhändler bei den Gesprächen über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015. Er warnte davor, dass die Europäer den Preis für die Verhängung von Sanktionen zahlen werden, indem sie die Inflation erhöhen und die Energiesicherheit gefährden, wenn sie ihre einseitige Politik nicht revidieren. Während des Treffens am Mittwoch kündigten die ungarischen Geschäftsleute und Manager von Unternehmen auch ihre Pläne zur Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen mit Iran an und sagten, sie seien bereit, sich aktiver am großen Handels- und Wirtschaftsmarkt des Landes zu beteiligen. Sie betonten, dass Iran und Ungarn über angemessene Kapazitäten verfügen, um die Zusammenarbeit in allen Bereichen zu fördern, insbesondere in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Medizin und Bewirtschaftung der Wasserressourcen. Russlands Gesandter kritisiert Kanadas Sanktionen gegen Press TV als Zeichen westlichen Autoritarismus. Ein hochrangiger russischer Diplomat hat Kanada wegen der Verhängung von Sanktionen gegen ein breites Spektrum iranischer Institutionen und Personen, einschließlich des englischsprachigen Nachrichtensenders Press TV, wegen angeblicher Rechtsverletzungen verurteilt und den Schritt als Zeichen westlichen Autoritarismus bezeichnet. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Darüber hinaus ist dies ein weiteres Zeichen für die autoritären Tendenzen im Westen, schrieb Michail Ulyanov, ständiger Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in der österreichischen Hauptstadt Wien, in einem am Mittwoch auf seiner Twitter-Seite veröffentlichten Beitrag. Er fügte hinzu, kein Raum für den Wettbewerb unterschiedlicher Ansichten, einfach Diktat und Gehirnwäsche. Auch der unabhängige Journalist und politische Kommentator Richard Medhurst, der zuvor als Moderator der Sendung The Communique von Press TV gearbeitet hatte, prangerte die kanadischen Sanktionen gegen den 24-Stunden-Sender an. Dies ist das Niveau des Intellektualismus, der freien Meinungsäußerung und der Debatte im Westen, argumentierte er. Ihr dürft keine anderen Medien konsumieren und euch eure eigene Meinung bilden. Ihr müsst ein Kindermädchen haben, euch muss gesagt werden, was ihr glauben sollt, und ihr dürft niemals von der Erzählung des Establishments abweichen, twitterte Medhurst. Die kanadische Regierung kündigte die neuen Sanktionen in einer Erklärung vom Montag an und behauptete, sie seien eine Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen, die in Iran begangen wurden. Diese neuen Maßnahmen kommen zu Kanadas bestehenden Sanktionen gegen Iran hinzu. Sie listeten 25 Einzelpersonen und 9 Organisationen auf, darunter Mitarbeiter der iranischen Revolutionsgarden IRGC und des Geheimdienstministeriums. Das englischsprachige 24-Stunden-Pressefernsehen Irans, das in den letzten 2 Wochen eine entscheidende Rolle bei der Berichterstattung über die Unruhen und ihre Unterstützungsbasis im Hintergrund durch verschiedene Nachrichten und Artikel gespielt hat, steht ebenfalls auf der Liste der Sanktionen der kanadischen Regierung. Palästinensische Kinder verletzt, als israelische Truppen Schule im Westjordanland stürmen. Viele palästinensische Kinder erlitten Verletzungen und Atembeschwerden, nachdem israelische Truppen eine Grundschule im südlichen Westjordanland gestürmt und Tränengas abgefeuert hatten. Dies ereignete sich inmitten erhöhter Spannungen in den besetzten Gebieten wegen unerbittlicher israelischer Militäraggression. Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete unter Berufung auf Rusai Jabari, Rektor der Al-Khalil-Grundschule, dass Dutzende Soldaten des israelischen Regimes am Mittwochmorgen das Bildungszentrum in der Nähe der Ibrahimi-Moschee stürmten. Die Truppen warfen dann mehrere Tränengaskanister und jagten Kinder, als sie die Schule verließen. Jabari fügte hinzu, dass viele Kinder Tränengas eingeatmet hätten, während andere stürzten und Schnittwunden und Prellungen erlitten, als sie aus Angst davonliefen. Die Entwicklung kommt weniger als eine Woche, nachdem israelische Truppen eine weitere Grundschule in derselben besetzten Stadt im Westjordanland überfallen und dort einen unprovozierten Angriff auf Lehrer und Schüler gestartet hatten. Der Generaldirektor der Bildungsabteilung in Al-Khalil, Atif al-Jamal, sagte, dass israelische Truppen am 29. September die Al-Hajriya-Grundschule stürmten und in Klassenzimmer einbrachen, was Panik und Angst unter den Schülern auslöste. Er fügte hinzu, dass sie Streitkräfte, Lehrer und Schüler schlugen und ihnen Pfeffer ins Gesicht sprühten, als sie die israelischen Soldaten zurückdrängten. Ein als Ihab al-Rajabi identifizierter Lehrer erlitt Prellungen an der Hand. Die Soldaten nahmen auch zwei Schulkinder fest und verhörten sie, nachdem sie sie aus ihren Klassenzimmern gezerrt hatten. Sie wurden später freigelassen. Der Vorfall hatte sich am selben Tag ereignet, an dem ein palästinensischer Junge an Herzversagen starb, während er von israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland verfolgt wurde. Der 7-jährige Rayan Suleiman kam mit anderen Schülern im Dorf Turu von der Schule nach Hause, als Truppen ihn verfolgten, und er starb auf der Stelle vor Angst, sagte sein Vater Yasser in einem Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde. Ansarullah: Jemen wird Ölanlagen in Saudi-Arabien angreifen, wenn Aggression fortgesetzt wird. Ein hochrangiges Mitglied der populären Ansarullah-Widerstandsbewegung im Jemen gab an, dass die Streitkräfte des Landes Ölanlagen tief in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten VAE angreifen werden, falls die Rechte des jemenitischen Volkes nicht erfüllt werden. In einem Interview mit dem libanesischen Fernsehsender Al-Mayadeen am Mittwoch sagte Mohammed al-Buchaiti, ein Mitglied des Politbüros von Ansarullah, dass das jemenitische Volk berechtigte Forderungen habe, und warnte davor, dass die jemenitischen Streitkräfte die Fähigkeit haben, die Ölanlagen von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten anzugreifen, wenn diese Forderungen nicht erfüllt werden. Früher am Tag warnte der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, Brigadegeneral Yahya Sari, die ausländischen Unternehmen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die beiden Länder am Persischen Golf sofort zu verlassen, da der 6-monatige, von den Vereinten Nationen vermittelte Waffenstillstand ohne eine weitere Verlängerung endete. In einem Beitrag auf seinem Twitter-Account erneuerte Sari die Warnung an die in den beiden Angreiferländern stationierten ausländischen Firmen, ihre Aktivitäten in andere, weniger riskante Länder zu verlagern, um weitere Verluste zu verhindern. Sie müssen ihre Investitionen von einem Aggressionsländer in ein weniger riskantes Land transferieren, um weitere Verluste zu verhindern. Beispiele für solche Aggressionsländer sind die VAE und Saudi-Arabien, schrieb er. Zuvor hatte Sari gesagt, die Warnung werde bestehen bleiben, solange sich die amerikanisch-saudischen Aggressionsländer nicht zu einem Waffenstillstand verpflichten, der dem jemenitischen Volk das Recht gibt, seinen Ölreichtum zugunsten des Gehalts jemenitischer Staatesangestellter auszubeuten. Unterdessen hat die von Saudi-Arabien geführte Koalition frische Luftangriffe in der westlichen Küstenprovinz Hodeidah im Jemen durchgeführt, sagen Militärquellen. Die Raketen der von Saudi-Arabien geführten Koalition haben in den letzten 24 Stunden auch weiterhin verschiedene Teile von Hodeidah bombardiert, fügte sie hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 23 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 18 Grad, Mashhad 12 Grad, Isfahan 21 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Russland hat die Wiedervereinigung mit vorwiegend russisch bewohnten Gebieten der Ukraine erfolgreich vollzogen, aber im Kampfgebiet läuft es weniger gut für Moskau. Der westliche Einsatz sieht jetzt zwei tatsächliche Kriegsteilnehmer, USA und VK. Russland verliert jetzt auch bei Cherson-Gebiete. Der Parteivorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, beschreibt mit vielen Einzelheiten die Lage in der Ukraine. Er hat in der vergangenen Woche das Referendum in Donetsk beobachtet, bis hin zur Auszählung. In unserem heutigen Gespräch warnt Hörstel vor der wachsenden Gefahr eines Atomkriegs. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastore.com/de anhören.
Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharagny.
Ja, danke schön. Herr Hossel, im Konflikt um die Ukraine hat sich in der vergangenen Woche einige wichtige Dinge entwickelt. Der russische Staatschef Wladimir Putin hat, wie Medien berichteten, Annexionsverträge von 4 Gebieten in der Ostukraine unterzeichnet. Das hat heftige Reaktionen weltweit ausgelöst. Dazu würde ich gerne mal Ihre Analyse hören.
Ja, das ist sehr spannend, weil die Welt ist in ihrer Analyse der Dinge, die da passiert sind, durchaus geteilt. Der Westen spricht von Annexion, die anderen nicht. Der Hintergrund ist ganz einfach. Annexion ist das, was Israel zum Beispiel mit den Golanhöhen gemacht hat. Wenn aber, wie in diesen 4 Regionen, ich sag mal Lugansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson, wenn da die Bevölkerung sozusagen die Ankunft der russischen Soldaten herbeisehnt und fragt, warum mussten wir denn so lange warten mit dem Referendum, das ist dann etwas ganz anderes. Und ich war beim Referendum dabei. Lassen Sie mich sagen, das ist korrekter abgelaufen als deutsche Bundestagswahlen. Da ist eine sehr hohe wahltechnische Betriebssicherheit drin. Da wird nicht gefälscht und nicht geschummelt. Und das war sozusagen für die Teilnehmer der Wahl Entschuldigung, eine heilige Pflicht. Die haben sich so danach gesehnt, nach 8 Jahren blutigster Unterdrückung durch Kiew. Ich meine, man muss sich das immer vorstellen, ich habe das schon oft beschrieben, aber ich will es hier nochmal kurz zusammenfassen, weil es ja schlicht darum geht, dass die nicht Russisch sprechen dürfen, diese russischen Menschen. Die dürfen ihre Muttersprache nicht sprechen. Das ist eine klare Minderheitenunterdrückung in der Ukraine, nur dass die Minderheit eben in manchen Gebieten eine Mehrheit bildet, so wie in den 4, die jetzt nach Russland gegangen sind, dann dürfen sie eben auch nicht dem Moskauer Ritus ihres orthodoxen Glaubens folgen. Da werden die Priester verprügelt und mit dem Tode bedroht. Und dann schließlich ist ja Strom, Gas, Wasser und Wärme weg, dazu alle Sozialhilfeleistungen und Renten. Und dann wird außerdem eben gemordet, gefoltert und so weiter, was man so gerade möchte. Und notfalls werden auch die Innereien verkauft von Menschen, die man einfach als Ersatzteillager nutzt, nachdem man sie gefangen hat. Das sind so die wichtigsten Unterdrückungsmaßnahmen gewesen. Und natürlich ständige Beschießung. Ich habe das jetzt in Donetsk, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz oder des Verwaltungsgebiets, Oblast heißt das auf Russisch, da habe ich das erlebt auch, wie das geht, dass tatsächlich in jeder Minute sie 3 schwere Explosionen hören. Und ich war in der Innenstadt von Donetsk und habe das da miterlebt, in 3 bis so 15 Kilometern Entfernung, ganz verschieden. Die Einwohner haben mir gesagt, dass also die russische Luftabwehr an diesen Tagen des Referendums unwahrscheinlich intensiv alles von Donetsk und den anderen 3 Verwaltungsgebieten ferngehalten hat, was eben ging und dass das sehr wenig heruntergekommen ist und dadurch sehr wenig passiert ist. Aber ansonsten erlebten sie das täglich, dass also sehr viel mehr auch Treffer einschlügen. Natürlich insbesondere in Zivilgebieten. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin ja einigermaßen kriegserfahren. Ich habe zum ersten Mal in Europa eine Bevölkerung gesehen, die in der Breite, in der Masse diesen besonderen Gesichtsausdruck der überwundenen Angst trägt von Menschen, die seit Monaten und Jahren nicht wissen, ob sie den nächsten Tag erleben werden. Das ist eine ganz besondere Lebenssituation, ganz enorm stressig, hat mich nahezu traumatisch erwischt, mich persönlich kann ich sagen, weil mir das Ganze seit Jahr und Tag sehr am Herzen liegt, auch was mit Russland passiert. Und ich intensivst dafür arbeite, in einem Kampf, wie ich in meinem Leben noch nicht gekämpft habe. Und es ist ganz, ganz glasklar, was das für eine tiefe, furchtbare, drückende Not ist, der die Menschen jetzt durch den Beitritt zum russischen Heimatland, das ist ja eine Wiedervereinigung, sind ja russische Menschen, Die sind ja durch künstliche Grenzen der Sowjetunion, künstliche Schaffung der Ukraine, sind die überhaupt erst ausgegliedert worden sozusagen. Und die haben jetzt das Gefühl, so ab jetzt geht's besser weiter. Das ist für die ein sehr wichtiger Punkt gewesen. Und so sehe ich also das, was der Westen hier treibt, nicht nur mit Grausen und mit Abscheu, sondern das ist die Vorstufe zu einem in Washington geplanten Weltkrieg. Und der richtet sich genauso wie gegen Russland auch gegen Europa und die europäischen Verbündeten. Wir sollen da am besten gemeinsam mit der russischen Führung untergehen. Und dann wollen sich die Amerikaner gern die Kontrolle über die Bodenschätze des Riesenreichs Russland schnappen. Das ist der Hintergrund, weil die Amerikaner mehr als pleite sind. Die sind pleite, pleite, pleite. Ihre Hosenknopfwährung Dollar ist nur noch Kanonenboot gestützt etwas wert. Das ist der Hintergrund davon und das alles ist ganz entsetzlich und die Not der Menschen ist furchtbar. Und Washington als westlicher Führungsmacht und den korrupten Führungen in westlichen Ländern ist das vollkommen gleichgültig. Diese nackte, brutale Kaltschnäuzigkeit, das ist das, was andere Menschen und mich mit besonderem Ekel erfüllt. Anders kann ich das nicht sagen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
Schöne Grüße an Sie, liebe Hörerfreunde. Wie vorige Woche versprochen, werden wir uns heute die heilige Stadt Meshed ansehen. Begleiten Sie uns! Metropole Meshed ist mit ihren 288 Quadratkilometer Zentrum der Provinz Khorasan-Rezavi. Sie befindet sich im Nordosten Irans zwischen dem Gebirge Binalud und Hezar Masjid. Die Stadt liegt im Durchschnitt 1050 Meter über dem Meeresspiegel und 966 Kilometer von Teheran entfernt. Mit rund 3 Millionen Einwohnern hat sie die zweitgrößte Bevölkerungszahl Irans nach Teheran. Sowohl historisch als auch von den Touristenattraktionen zählt Meshed zu den interessantesten Städten Irans. Alljährlich reisen zahlreiche Touristen in die Stadt. Das Mausoleum von Ali ibn Musa Reza, heiliger Nachfahre des Propheten Salawatullah alai und achter Imam der Schiiten, ist das wertvollste historische Denkmal der Stadt Meshed. Im Laufe der Geschichte haben größte Meister jederzeit ihre Kunst am Mausoleum freien Lauf gelassen. Wir werden uns diese heilige Stätte heute aus der Nähe besichtigen. Scheinbar hat es im 2. Jahrhundert im Mondkalender im Dorf Sanabad in Uran einen grünen Garten gegeben, in dem herrschaftliche Gebäude und Säle Politiker und Regierungsleute jener Zeiten in Empfang nahmen. Im Jahr 203 im Mondkalender und nachdem Imam Reza vom Abbasiden Kalifen Ma'mun in Uran den Märtyrertod fand, wurde er, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, bei einer großen Zeremonie in dem Garten beigesetzt. Später dann wurde dieser Ort dann zu einem heiligen Wallfahrtsort für Muslime und besonders Schiiten. Das Mausoleum gehört zu den wichtigsten Städten der Muslime in Iran und eines der schönsten und größten Städten in der islamischen Welt. Dieser Komplex umfasst rund 25 wichtige Gebäude, die im Laufe von hunderten Jahren gebaut wurden. Jedes Gebäude repräsentiert die Größe und Anmut der Architektur seiner Zeit. Neben dem Heiligen Mausoleum wurden große Persönlichkeiten der islamischen Welt wie Scheich Bahai, Scheich Tabarsi und Scheich Hor Ameli beigesetzt. Wie das Mausoleum von Imam Reza im 3. Jahrhundert im Mondkalender aussah, wissen wir heute nicht. Es ist nur bekannt, dass schon von Anfang an im Laufe des 3. und 4. Jahrhunderts ein starker Wall den Komplex umgeben hat und ein Pilgerort für die Muslime war. Im 6. Jahrhundert wurde ein neues Gebäude dem Komplex hinzugefügt. In historischen Texten wird jedoch nicht darauf hingewiesen. Nach dem Angriff der Orusen, ein Volk aus Zentralasien, 548 im Mondkalender auf Meschet, hat dieses Gebäude keine allzu großen Schäden erlitten. Das Mausoleum von Imam Reza alaihi salam war der einzige Schutzort wehrloser Menschen. Die goldenen Kacheln des Mausoleums wurden von den Chorasimiden Anfang des 7. Jahrhunderts im Mondkalender angebracht. Sie zeigen, dass der Komplex damals renoviert und neu verziert wurde. Zum Glück hat der Komplex im Gegensatz zu anderen Landesteilen beim Mongolenangriff keine allzu großen Schäden hinnehmen müssen. Mitte des 8. Jahrhunderts im Mondkalender wurden die Mauern des Mausoleumsgebäudes mit schönen Kacheln verziert. Über dem Grabmal von Imam Reza alaihi salam wurde ein silberbeschlagener Schrein errichtet. Das Dach des Mausoleums wurde ebenfalls mit silberbeschlagenen Elementen geschmückt. Die Temuriden-Dynastie galt schillernde Epoche, was das Mausoleum betrifft. Zu jener Zeit wurde auf Befehl der Ehefrau von Shahrukh den Temuriden die Guhashad-Moschee, eine der schönsten und bekanntesten Moscheen der islamischen Welt, von iranischen Künstlern und Architekten im südlichen Flügel gebaut. Viele Experten sind der Ansicht, dass die Guhashad-Moschee von ihrer Form und Architektur her in der islamischen Welt einzigartig ist. Die Schrifttafeln am Eingang der Moschee sind nirgendwo sonst in der islamischen Welt zu sehen. Diese Moschee zählt mit ihren hohen Iwane und schön geformten Torbögen sowie feinen Kachelarbeiten zu den schönsten Moscheen in Iran. Die Moschee wurde von dem Architekten Ghawamuddin Shirazi gebaut. Die Parizon-Schule, Dodar-Schule und die Balassar-Schule wurden in dieser Zeit dem Komplex hinzugefügt. Während der Herrschaft von Nader Shah Afshar wurde der Iwan des Temuri-Hofes mit Gold bedeckt. Die Malereien an den Wänden wurden ebenfalls nochmal erneuert.
Bei den Safawiden geriet das heilige Mausoleum von Imam Reza in den Mittelpunkt des Interesses safawidischer Herrscher. Jeder hat seinen Beitrag zur Entwicklung, Renovierung und Verzierung des Komplexes unternommen. Der juwelenbestückte Eingang, die Kuppel und die Kuppelsockel sind Zierelemente aus dieser Zeit. Auf dem Grabmal befindet sich eine goldbeschlagene Truhe, die auf Befehl von Schah Abbas gebaut wurde. Eine Schrifttafel mit Kalligraphien des namhaften Künstlers jener Zeiten, Alireza Abbasi, wurde ebenfalls angebracht. Der Tirhof wurde in dieser Zeit ausgebaut. Im Norden des Hofes wurde ein großer Iwan direkt gegenüber dem Haupt-Iwan angelegt, der heute als Abbasi-Iwan bekannt ist. Die Afschariden haben ein Wasserverteilungsgebäude auf dem Komplex gebaut. Hinter dem Abbasi-Iwan wurde ein Minarett hochgezogen. Das Minarett neben dem gegenüberliegenden Iwan wurde ebenfalls mit Gold verziert. Die Katscharen haben das Mausoleum von Imam Reza sehr gepflegt. Das Gebäude des Freiheitshofes stammt aus dieser Zeit. Der westliche Iwan auf dem Freiheitshof wurde ebenfalls mit Gold verziert. Er wurde als Nosseri-Iwan bekannt. In dieser Zeit wurden im Freiheitshof Kachelarbeiten und sonstige Verzierungen vorgenommen. Daneben wurden auch gleichzeitig die Säulengänge des Tohid Khane, Darul Hefaz und Darul Sayare mit Spiegeln geschmückt. Zur Zeit des zweiten Pahlavi-Königs wurden ebenfalls Renovierungen im Mausoleum vorgenommen. Ein Großteil des Ausbaus am Mausoleum fand nach dem glorreichen Sieg der Islamischen Revolution vor. Die wichtigsten Änderungen betreffen die hinzugefügten Höfe zum Haupthof des Mausoleums, Inbetriebnahme und Ausbau der modernsten Bibliothek Irans, Inbetriebnahme eines Museums und sonstige Möglichkeiten für die Pilger. Heute verfügt der Komplex über 70.000 Quadratmeter überdachte Fläche und 200.000 Quadratmeter freies Gelände. 60.500 Quadratmeter der überdachten und 186.000 freien Flächen wurden nach der Revolution errichtet. Der Komplex von Imam Reza zählt zu den schönsten Architekturbauwerken in der islamischen Welt. Hier kommen alle unabhängigen und architekturabhängigen Kunstzweige wie Kachelarbeiten, Stuckarbeiten, Spiegelarbeiten, Einlegerarbeiten, Kalligraphie, verschiedene Kunstrichtungen in Holzarbeiten und Steinkünsten zum Vorschein. Das Wasserhaus, das Trompetenhaus und die Minarette zählen zu den wichtigsten Teilen des Komplexes. Das Wasserhaus ist für die Pilger ein Symbol der Ruhe und Spiritualität. Es befindet sich auf dem Enrelab-Hof. Das Wasserhaus wurde unter Nadir Shah Afshan etwa 1144 bis 1145 im Mondkalender aus Marmor gebaut. Das kuppelförmige Dach wurde von dem Meister Ismail Talakar gebaut und mit einer achteckigen Fläche bedeckt. Dieses Gebäude wurde 1347 im Mondkalender renoviert. Das Minarett bedeutet im persischen Ort des Lichtes. In der Architektur ist es ein hohes Gebäude, das über dem Hauptiwan der Moscheen, Wallfahrtsorten und Religionsschulen gebaut wurden und von dem aus der Gebetsaufruf Azan erklang oder von dem aus Licht auf die Umgebung gestrahlt wurde. Dieses Gebäude galt für die Reisenden als Wegweiser. Insgesamt befinden sich 12 Minaretten auf dem Mausoleumsgelände von Imam Reza. Im Mausoleum sind 2 Minaretten mit Gemäuld verziert. Einer befindet sich in der Nähe der Kuppel, das andere gegenüber am oberen Teil des Abbasiwans auf dem Enrelab-Hof. Das Minarett neben der Kuppel wurde zeitgleich mit der Kuppel gebaut. Das zweite Minarett stammt jedoch aus der Zeit von Nadir Shah. Interessanterweise glaubt man, die Kuppel zwischen beiden Minaretten zu sehen, wenn man sich vom Süden dem Komplex nähert, obwohl eine relativ große Distanz zwischen ihnen liegt. Das Mausoleum verfügt über einige Iwane. Sie repräsentieren die iranisch-islamische Architektur. Der östliche Iwan oder der Iwan des Trompetenhauses besteht selbst aus zwei getrennten Iwans. Ganz oben am Ende des 26 Meter hohen Gebäudes befindet sich das Trompetenhaus. Das Erklingen des Nagore zeigt, dass die Gebetszeit bald vorübergeht. Im Laufe des Jahres werden mal täglich 10 Minuten vor Sonnenaufgang und Untergang in diesen Trompeten-Nagore geblasen. Davon sind die Monate Muharram, Safar und sonstige Trauertage ausgeschlossen. Auch an Neujahrstagen werden nach dem Abendsgebet und an Feiertagen beim Eintreffen des Neujahres und der Ankündigung des Fetch-Festes und der Morgendämmerung im Fastenmonat diese Trompeten gespielt. Experten zufolge wurde das Spielen der Nagore-Trompeten Mitte des 9. Jahrhunderts eingeführt. Neben dem Mausoleum von Imam Reza befindet sich das wertvolle Museum von Astane Rozerazavi und eine gut bestückte Bibliothek. Ziel der Errichtung des Museums als Kulturhaus im Mausoleum ist die Ausstellung wertvoller und seltener Kulturgüter, die im Laufe der Zeit von Liebhabern der Prophetenfamilie dem Museum von Imam Reza geschenkt werden. Dieser Ort verfügt heute nach letzten Änderungen 1378 im Sonnenkalender und Eröffnung des neuen Museums über 11 Museumsgebäuden mit verschiedenen Themen. Die Bibliothek des Astane Rozerazavi ist eine der größten Bibliotheken Irans und des Nahen Ostens, die sich in der Stadt Mashhad befindet. Sie verfügt über 50 untergestellte Bibliotheken in dieser und anderen Städten Irans sowie eine Bibliothek in Indien. در قربت این لامکان بنگر که در یا خون شده ففاره ها گلگون شده لیلای بی دل را ببین از عشق تو مجنون شده در این غروب واپسین از چتر خورشید یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Wie wir beim letzten Mal sagten, weist Imam Sajjad alaihi salam darauf hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und es zugunsten des Menschen ist, diese Rechte zu beachten. Zum Beispiel sagt Imam Sajjad alaihi salam über das Recht der Zunge: Das Recht deiner Zunge gegenüber dir besteht darin, dass du sie vom Hässlichen zurückhältst, ihr gutes und nützliches Reden angewöhnst und sie zwingst, höflich und schön zu sprechen. Du sollst sie an überflüssigen und sinnlosen Gerede hindern, damit sie das Schweigen bewahrt, es sei denn, dass es notwendig wird, dass sie spricht und es für diese und jene Welt ein Vorteil ist, dass sie etwas sagt. Die Zunge ist eine Muskelmasse im Mund des Menschen, mit der er schmecken und sprechen kann. Mit diesem empfindlichen Organ kann der Mensch Süße von bitteren und Saures von salzigen Speisen unterscheiden. Aber Imam Sajjad streicht von den verschiedenen Funktionen der Zunge die Funktion des Sprechens heraus. Denn die Zunge hat eine große Bedeutung für die Übertragung von Sinnbegriffen, für Lehre und Erziehung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung. Der Mensch erhält durch das Gespräch, durch Frage und Antwort die notwendigen Informationen über Angelegenheiten und kann auf diese Weise seinen Geist vertiefen. In Wahrheit sind Hirn und Denken des Menschen eine Schatztruhe und die Zunge der Schlüssel dazu. Die sprechende Zunge verrät den wahren Rang eines Menschen und deshalb hat Imam Ali alaihi salam dieses Teil des Körpers als großes Zeichen Gottes bezeichnet und als Maßstab zur Bewertung der Persönlichkeit eines Menschen. Er sagt, der Charakter eines Menschen liegt unter seiner Zunge. Der iranische Dichter Saadi sagt in einem Reim: Was ist die Zunge im Mund des Weisen? Sie ist der Schlüssel zur Schatztruhe des Meisters. Doch solange diese Truhe verschlossen bleibt, weiß niemand, dass er hier jemanden vor sich hat, der keinen Trödel, sondern Perlen anzubieten hat. Der Heilige Koran spricht unmittelbar nach dem Hinweis auf die Erschaffung des Menschen von der Wichtigkeit des gesprochenen Wortes. Gott hat uns reich beschenkt, als er uns fähig machte, zu sprechen. In den ersten Versen der Sure Rahman, Sure 55, heißt es: Der barmherzige Gott hat den Koran gelehrt und den Menschen erschaffen und ihn gelehrt, etwas darzulegen. Der Koran deutet darauf hin, dass die Art und Weise, wie ein Mensch von seiner Sprechfähigkeit und damit von seiner Zunge Gebrauch macht, Hinweise auf sein Wesen liefert. Wir erfahren in der Sure 12, dass Josef nicht über die Annäherungsversuche der Zulecha, der Gemahlin des ägyptischen Herrschers, spricht und darüber schweigt. Josef wird unter Verdacht des Ehebruches ins Gefängnis geworfen. Aber später stellt sich heraus, dass nicht er, sondern Zulecha einen Ehebruch hat begehen wollen. Sein Anstand und Schweigen werden belohnt. Der König vertraut ihm und verleiht ihm einen hohen Posten.
Während es manchmal angebracht ist zu schweigen, wird in anderen Situationen das Sprechen empfohlen. In einem Prophetenwort heißt es: Sprecht, damit man euch kennt. Außerdem fordert der geehrte Prophet des Islams, der Anweisung Gottes im Koran folgend, die Menschen auf, freundlich und höflich miteinander zu sprechen und geeignete und schöne Wörter zu benutzen. Ein wichtiger Punkt hinsichtlich Zunge und Sprache ist die Art zu sprechen und die richtige Benutzung dieses Sprechorgans. Durch Benutzung geeigneter Worte kann dieses kleine Organ im Mund uns zum Glück verhelfen und durch unpassende Worte umgekehrt uns Schande bereiten. Als Luqman der Weise noch als Leibeigener diente, befahl sein Herr: Bring mir das beste Stück vom Schaf. Luqman brachte Herz und Zunge. Am nächsten Tag wollte sein Herr das schlechteste Stück vom Schaf haben. Wieder brachte Luqman ihm Herz und Zunge. Da fragte ihn sein Herr: Warum hast du mir gestern und heute beides Mal Herz und Zunge gebracht? Wie können diese zugleich die besten und schlechtesten Teile eines Körpers sein? Lormon antwortete, »Wenn Herz und Zunge rein sind, so sind sie das Allerbeste, und wenn sie besudelt und unrein seien, das Allerschlechteste.« Durch die Zunge kann Schlechtes und Gutes verbreitet werden. Wenn jemand gut und freundlich zu reden versteht, zeigt dies sein Niveau, und wenn er übel redet und schimpft, ebenso. Imam Sajjad gibt im Umgang mit der Zunge und Beachtung ihrer Rechte folgenden guten Rat. Der Mensch soll die Würde der Zunge bewahren und sie nicht im unangebrachten Worten und Schimpfwörtern verschmutzen. In den Überlieferungen heißt es, einmal kam ein Schwein in die Nähe des Propheten Jesus. Jesus sagte zu dem Tier, »Geh in Frieden deiner Wege.« Da wunderten sich seine Begleiter und meinten, »O Jesus, ihr sprecht zu einem Tier wie ein Schwein auf diese Weise?« Jesus aber antwortete, »Ich mag kein unschönes Wort über meine Zunge kommen lassen.« Ein angemessenes gutes Wort bringt Segen und hat große Wirkung auf das Leben eines Menschen. Imam Sajjad sagt nämlich über die Wirkung einer Sprechweise, eine schöne Sprechweise lässt Besitz und Reichtum wachsen, steigert den täglichen Unterhalt und verschiebt den Tod. Dank ihr wird der Mensch von seiner Familie geliebt und dank ihr wird er ins Paradies einkehren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.